Sind das Provokationen, um die Koalition irgendwann an den Rand des Scheiterns zu bringen?
Deutschlandfunk, der Tag.
Das darf doch nicht das Erste sein, was politischen Parteien einfällt, wenn man über Wirtschaftsstärkung redet.
Weiß ich nicht, Antisozialpapier ist oder wie man das nennen will.
Es geht uns nicht nur um Stammtischparolen an dieser Stelle, sondern ehrlicherweise um eine fachliche Debatte und die lohnt sich auch zu führen.
Also eins ist schon mal klar, der 12-Punkte-Plan, den die FDP da frisch rausgehauen hat, der wird von vielen als Kampfansage wahrgenommen. Kampfansage an wen, könnte man jetzt fragen. Manche sagen an die Koalitionspartner in der Ampel, das sei quasi schon eine Austrittserklärung. Manche sagen Kampfansage an die arbeitende Bevölkerung und alle Menschen in Deutschland, die vielleicht nicht 20.000 Euro im Monat verdienen. In jedem Fall sind diese Forderungen wie Abschaffung der Rente mit 63, härtere Sanktionen beim Bürgergeld, Aussetzen des Lieferkettengesetzes ziemlich eingeschlagen. Und da sprechen wir gleich drüber, ob das mehr als Stammtisch- und Wahlkampfgetöse ist, ob das ein sinnvoller Beitrag dazu sein kann, wie die Wirtschaft wieder durchstarten könnte. Und dann gab es am Wochenende aus Sicht des ukrainischen Präsidenten sehr gute Nachrichten.
Danke an alle, die dieses Hilfspaket unterstützt haben. Es ist eine Entscheidung für die Verteidigung des Lebens.
Haben sicher alle mitbekommen, nach ewigem Streit mit den Republikanern wurde doch ein riesiges militärisches Hilfspaket von 61 Milliarden Dollar für die Ukraine freigegeben. Aber was kann das ganz konkret bringen vor Ort in der Ukraine, in diesem Krieg? Das besprechen wir gleich. Und auch, was das eigentlich bedeutet, diese allgemeine Aufrüstung, dieses immer mehr für Waffen ausgeben. Da gab es heute nämlich den aktuellen Bericht vom SIPRI-Institut in Schweden, der zeigt, die Rüstungsausgaben sind weltweit auf einem neuen Rekordhoch. So, jetzt habe ich schon viel zu lange geredet, deswegen legen wir jetzt einfach direkt los mit dieser Folge von Der Tag vom 22. April 2024 und zwar mit mir, Josephine Schulz. Hi. 12 Punkte hat die FDP aufgeschrieben für ihren Parteitag kommendes Wochenende. Und mit diesen 12 Aktionen will man die deutsche Wirtschaft sozusagen aus dem Winterschlaf holen. Dazu gehört Schluss mit der Rente mit 63, mehr Anreize, mehr zu arbeiten, zum Beispiel durch steuerfreie Überstunden, Sozialleistungen erstmal für 3 Jahre einfrieren, viel härtere Sanktionsmöglichkeiten für Bürgergeldempfänger, Lieferkettengesetz aussetzen und noch einiges mehr, das mal so als die Kernpunkte. Man könnte ja sagen, ja, für die FDP liest sich das eigentlich konsequent. Klingt halt wie Grundkurs Neoliberalismus. Das passt halt nur leider absolut gar nicht zu dem, was die Koalitionspartner SPD und Grüne sich so vorstellen. Denn ja, im Grunde sollen da mal eben deren Kernanliegen gekillt werden. Und deshalb haben sich ein paar aus der Union, zum Beispiel Markus Söder, auch schon die Hände gerieben und gesagt, ja, das ist eigentlich die Scheidungsurkunde für die Ampel.
Genauso wie die SPD das Recht hat, eigene Positionen zu formulieren, genauso wie die Grünen das Recht haben, eigene Positionen zu formulieren, hat auch die FDP, Überraschung, das Recht, eigene Positionen zu formulieren. Erst recht kurz vor einem Parteitag der FDP.
Der FDP-Generalsekretär Bijan Cezaray, der sieht da jetzt gar kein großes Drama. Naja, wir gucken mal mit Ann-Kathrin Büsker, ob man ihm das so abnehmen kann. Hallo Ann-Kathrin.
Moin.
Moin. Du musst uns jetzt mal ein bisschen mitnehmen in die Seele der FDP.
Oh Gott.
Warum macht die FDP das?
Also das hat, glaube ich, 2 Ebenen. Die Ebene 1 ist einfach die wirtschaftliche Situation. Da macht sich die Partei Sorgen. Und das ist ja auch gedeckt durch im Prinzip die Positionierung der gesamten Bundesregierung, die sich eben auch Sorgen um die wirtschaftliche Lage macht. Aber auch Wirtschaftsforschungsinstitute sagen ja, sieht gerade nicht so gut aus. Und auch internationale Fachorganisationen weisen ja darauf hin, dass das mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland im Moment nicht so gut ist. Also Grundkonsens, es muss sich was tun. Die zweite Ebene, die man dabei betrachten muss, ist aber, glaube ich, so eine innerparteiliche Logik. Also erstens hat die FDP am Wochenende einen Parteitag. Wir erinnern uns ans letzte Jahr, da ging es hoch her rund um das Heizungsgesetz. So Parteitage sind für die FDP immer auch so ein Ventil. Und ich glaube, dass das jetzt so ein bisschen vorbereitend ist, ist sicherlich auch kein Zufall, dass das Papier schon am Wochenende durchgestochen wurde, heute erst im Präsidium dann tatsächlich verabschiedet. Also so schafft man sich einfach ein paar Tage Medienbuzz. Die Aufmerksamkeit ist einem so sicher. Und dann ist es, glaube ich, einfach auch der Versuch, so ein bisschen die Reihen zu schließen. Da braucht man jetzt, glaube ich, irgendwas, was alle irgendwie wieder so ein bisschen zusammenbringt, damit alle mit einer Stimme sprechen können. Und das ist jetzt halt das große Schlagwort. Wirtschaftswende, kann man sich auch die Kommunikation von Fraktion und Partei der letzten Wochen mal vornehmen, wie oft das Wort da vorkommt. Also ziemlich oft.
Okay, also jetzt sagst du, das ist zum einen
Ja, wirklich eine konstruktiv gemeinte Ideenfindung. Wie bringen wir die Wirtschaft nach vorne? Zum anderen hat das diese innenparteiliche Dimension, dass man sich da geeint aufstellen will. Ich habe jetzt heute in vielen Schlagzeilen gelesen, das ist vor allem eine Kampfansage oder vielleicht sogar schon eine Austrittserklärung gegenüber den Koalitionspartnern, weil dieses Papier wendet sich ja im Grunde gegen alles, was SPD und Grünen wichtig ist. Was sagst du dazu?
Ich finde das ein bisschen kurz gedacht, weil das betrachtet FDP-Parteipolitik wirklich rein nur über diese Folie der Ampelkoalition, als wäre die FDP nichts anderes als nur in dieser Koalition. Und ich habe gerade eben ja diese innerparteiliche Perspektive geschildert und ich glaube, das vergessen einfach viele, weil sie vielleicht auch in den innerparteilichen Debatten gar nicht so drinstehen. Also die FDP wird irgendwie nur noch danach bewertet von einigen JournalistInnen-Kollegen, wie sie sich in dieser Ampelkoalition verhält. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, beispielsweise Abschaffung der Rente mit 63, das ist schon ein Tritt vors Schienbein gegenüber den Sozialdemokraten. Mhm. Aber, und das darf man nicht vergessen, das ist auch sowas wie eine kleine Kampfansage gegenüber der Union. Weil das ist jetzt so vorausgeblickt, glaube ich, viel wichtiger. Und Bijan Cezaray, der Generalsekretär, hat das heute in der Pressekonferenz auch deutlich gemacht. Er wüsste schon gerne, was die Union jetzt so inhaltlich davon hält, von diesem Papier. Man versucht jetzt, glaube ich, gerade mit Blick auch auf die nächste Bundestagswahl, aber sicherlich auch schon die Europawahl, in so eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Union zu gehen und eben sehr stark auf diesen Wirtschaftsaspekt, diese Wirtschaftspolitik zu gehen, weil das wiederum auch etwas ist, was parteiintern total unumstritten ist, dass man da eine gute Wirtschaftspolitik machen möchte und auch ein Verständnis davon hat, wie die aussehen soll. Das ist einfach in der Partei so.
Jetzt ist ja gute Wirtschaftspolitik auch sehr eine Frage der Perspektive. Mhm. Was ich da jetzt gelesen habe, klingt, glaube ich, für mich und für viele so ein bisschen nach Neoliberalismus in Reinform, was jetzt für die FDP natürlich nicht untypisch ist. Ich habe gestern mal so ein bisschen in die Kommentarspalten geguckt unter Artikeln über dieses Papier und da war eine relativ breite Meinung, die FDP, die tritt nach unten, die will die normalen oder ärmeren Leute gegeneinander ausspielen, während sie die Reichen schont oder sogar noch mehr für die Reichen rausholen will. Also jetzt so ein bisschen diese typische Klientelpolitik, die der FDP vorgeworfen wird häufig. Ist es das, was sie wollen? Also wollen sie zurück zu dieser, wir sind die Partei der Reichen oder wen wollen sie damit adressieren?
Ich glaube, das würde niemand aus der FDP so sagen, aber schon hin zu einer sehr neoliberal ausgerichteten Wirtschafts- und Sozialpolitik definitiv. Also es geht der Partei schon darum, die Wirtschaft in Anführungsstrichen zu entfesseln. Das Wording habe ich tatsächlich auch in einigen Infografiken von Mitgliedern der Bundestagsfraktion so gelesen. Das wird ja auch darin deutlich, dass sie beispielsweise das deutsche Lieferkettengesetz erstmal aussetzen möchten, sich auf europäischer Ebene auch gegen ein europäisches Lieferkettengesetz ja stark gemacht hatten. So, und da geht es jetzt wirklich einfach darum, wir nehmen Regularien von der Wirtschaft weg, damit die ein bisschen freier agieren kann und so die Grundidee dahinter, dann wird es alles besser für die Wirtschaft. Man muss das jetzt inhaltlich nicht teilen, kann das sehr unterschiedlich bewerten, aber das ist, glaube ich, so die Grundüberlegung, einfach einen Ansatz zu machen, die Wirtschaft soll sich so frei wie möglich entwickeln können und dadurch wird sie dann am Ende stärker.
Und wen will man damit adressieren, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass man sich da jetzt auch schon ein bisschen auf den nächsten Wahlkampf konzentriert?
Ja, da guckt man natürlich auf den Mittelstand. Das ist ein Bereich, den die FDP schon seit längerem immer wieder auch in der Parteikommunikation in den Blick nimmt. Nicht ganz die großen Unternehmen in Deutschland, aber schon so die mittleren Unternehmen, die ja auch vielfach mit den stark regulierten, mit den starken regulatorischen Vorschriften in Deutschland einfach erwiesenermaßen ein Problem haben. Die versucht man zu adressieren. Und dann eben, ich hatte es ja eben schon angesprochen, da eben auch in den Wettkampf tatsächlich mit der Union zu gehen und gegebenenfalls auch der Union an der Stelle ein paar Wählerinnen und Wähler abzuluxen. Da kommt dann auch nochmal die Diskussion über die Schuldenbremse mit rein. Ist ja auch im Moment eine interessante Gemengelage, dass da mehrere Länderchefs der Union sagen, ja, wir würden schon gerne was machen in Sachen Reform der Schuldenbremse, um ein bisschen mehr Spielraum für Investitionen zu haben. Friedrich Merz sagt nicht. Und wer natürlich auch Nein sagt, das ist die FDP. Und die FDP versucht an der Stelle dann so der Hort der Glückseligkeit zu sein, was die Einhaltung von Schuldenregeln angeht und positioniert sich immer so als, wir sind die Einzigen, die wirklich an der Schuldenbremse festhalten wollen und so eben über diesen Strang so eine sehr wirtschaftsliberale Klientel zu bespielen.
Ich finde das interessant, dass du sagst, das ist quasi eine Wettkampfansage vor allem an die CDU, weil ich habe heute so Unionsstimmen wie auch Markus Söder, die da so ein bisschen hämisch gesagt haben, ja, das ist jetzt die Scheidungsurkunde der Ampel. Ja. Die habe ich eher so verstanden, dass sie gesagt haben, ja, willkommen FDP, lasst gerne die Koalition platzen, mit uns könnte das alles super umsetzen. Also eher quasi so ein Anschmiegen an die CDU oder Union?
Nee, ein Anschmiegen glaube ich nicht, weil der FDP schon klar ist, dass man da eben um ein sehr ähnliches WählerInnen-Spektrum konkurriert und sich wirklich voneinander absetzen muss. Also machen wir uns nichts vor, wenn die Ampel jetzt platzen würde, und das wäre der Union ja sehr lieb, deshalb pusht Markus Söder ja auch solche Worte wie Scheidungsurkunde. Aber wenn die Ampel jetzt platzen würde, die FDP ist im Moment bei unter 5% in den Umfragen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sie dann noch in den Bundestag hineinkehrt.
Ich würde mit dir gerne doch noch auf ein paar Punkte gucken. Also alle schaffen wir, glaube ich, nicht von den 12, aber zum Bürgergeld zum Beispiel. Da will die FDP eine stärkere Sanktionierung, als sie derzeit möglich ist. Nun hat die FDP die Bürgergeldreform in der Regierung selber mitgetragen. Und es klingt jetzt so, als würden sie eigentlich am liebsten alles zurückdrehen, wieder zurück zu Hartz IV. Wie kann man sich das erklären?
Tja, Bijan Cezaray hat heute in der Pressekonferenz schon auch darauf verwiesen, ja, wir haben das ja gemeinsam geändert, haben aus Hartz IV das Bürgergeld gemacht. November 22 die gemeinsame Entscheidung tatsächlich der Ampelkoalition. Und er hat es dann so dargestellt, ja okay, aber man muss sich ja auch korrigieren können. Also wenn man feststellt, das funktioniert so nicht, wie es gerade läuft, dann muss man es ja wiederum auch besser machen wollen und nicht daran festhalten, nur weil man selber es geändert hat. Also da steckt schon auch ein sehr ordentlicher Spin drin, der wiederum ja auch nicht neu ist. Also auf das Bürgergeld, da fokussiert die FDP tatsächlich auch schon länger und nimmt eben die Totalverweigerer in den Blick und will da eine stärkere Sanktionierung. Also wer einmal ein Jobangebot ablehnt, der soll sofort 30% gestrichen bekommen. Und da muss ich ja mal kurz in das Papier gucken, wie die das formuliert haben. Der verfassungsrechtliche Spielraum für verschärfte Sanktionen muss ausgenutzt werden bis hin zu einer vollständigen Streichung von Leistungen. Also quasi die stärkere Bestrafung einfach von denjenigen, die Arbeitsangebote ablehnen. Es gibt jetzt aktuelle Zahlen von der Arbeitsagentur für Arbeit, dass es im Jahr etwa 16.000 Totalverweigerer seien. Also wir reden hier wirklich nicht über eine große Zahl. Und wenn man sich insgesamt die Zahlen anguckt, 5,5 Millionen Menschen in Deutschland erhalten ja das Bürgergeld. Davon gelten 3,9 Millionen als erwerbsfähig. Viele von denen können aber gar nicht arbeiten, weil es beispielsweise auch nicht geht, weil sie Kinder betreuen müssen. Also am Ende bleibt tatsächlich gar nicht so ein großer Teil übrig, der arbeiten könnte. Aber das Ziel der Partei an der Stelle selbst erkoren ist halt, mehr Menschen in Arbeit bringen und so die Logik der FDP, dadurch, dass eben dann mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, soll es wiederum auch der Wirtschaft besser gehen. Mhm. Auch da, finde ich, kann man Fragezeichen dran machen, aber das ist so die Stringenz, die sie versuchen herzustellen.
Und die ähnliche Logik, mehr arbeiten, die verfolgen sie ja auch mit anderen Punkten, also die Rente mit 63, die wollen sie weghaben. Das ist natürlich für die SPD ganz schwerer Tobak und es sollen auch Anreize geschaffen werden, um mehr zu arbeiten, also zum Beispiel steuerfreie Überstunden. Mhm. Gegen beides gab es schon ordentliche Kritik. Das mit den Überstunden haben sie auch vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Und die Lesart der SPD, die ich heute wahrgenommen habe, ist so ein bisschen, das ist totale Respektlosigkeit gegenüber den Leuten, die wirklich hart arbeiten seit Jahrzehnten. Also Krankenpfleger, Busfahrerinnen und so weiter. Wie ordnest du das ein?
Ja, das kann man aus SPD-Perspektive natürlich so sagen. Also ne, abschlagsfrei nach 45 Arbeitsjahren in Rente zu gehen, das kann man aus sozialdemokratischer Perspektive absolut durchargumentieren. Ich habe heute auch mit Gewerkschaftsleuten gesprochen, die das genau so sehen. Die FDP wiederum argumentiert an der Stelle, wir können uns das überhaupt nicht leisten, so viele Fachkräfte eben schon so früh zu verlieren. Und das wiederum ist ja tatsächlich auch nachgewiesenermaßen ein in Anführungsstrichen Problem, dass eben das mit der Rente mit 63 nicht nur die Krankenpflegerin oder der Dachdecker in Anspruch nehmen, sondern auch andere und dadurch am Arbeitsmarkt tatsächlich ein Problem entsteht. Jetzt kann man die Frage stellen, löst man das sozusagen über die Regelung, dass man die Rente abschafft oder kann man an der Stelle nicht stärker auch mit Anreizen arbeiten? Da bin ich jetzt zu wenig Fachfrau, um das einordnen zu können. Aber die politischen Fronten an der Stelle sehe ich tatsächlich auch sehr stark verhärtet, weil die SPD heute schon sehr deutlich gemacht hat in Form von Co-Parteichef Lars Klingbeil, also mit uns ist es vollkommen ausgeschlossen, da nochmal ranzugehen.
Du hast jetzt schon so ein bisschen erklärt, welche Logik, welche Theorie da dahinter steckt bei der FDP, bei den Arbeitskräften, dass mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sein sollen. Das leuchtet mir noch irgendwie ein. Bei anderen Punkten fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Idee, wie man damit die Wirtschaft voranbringen will. Also zum Beispiel der Soli soll abgeschafft werden. Der Soli, den zahlen im Moment nur noch die am besten verdienenden Menschen und die Unternehmen mit den größten Gewinnen. Wie soll sowas zum Beispiel die Wirtschaft ankurbeln? Hast du da eine Idee?
Ich glaube, insgesamt geht es der FDP darum, ganz viele unterschiedliche Signale zu senden und damit eben an vielen Punkten irgendwie was in Bewegung zu setzen, ohne dass jetzt die einzelnen Punkte ihrerseits den wahnsinnig super, hyper großen Meganutzen bringen. Siegfried Russwurm, der Chef vom BDI, der hat sich dazu auch nochmal geäußert und gesagt, ja, also grundsätzlich, ich paraphrasiere das jetzt, sind das schon gute Dinge, über die da geredet wird, nur man müsste halt auch mal was entscheiden. Die Ampelkoalition streitet sich ja bei total vielen Themen und das ist natürlich, wir haben da schon vielfach drüber gesprochen, bei so ungleichen Koalitionspartnern nicht ungewöhnlich und in einer Demokratie auch sinnvoll miteinander zu reden. Nur man muss am Ende eben auch Kompromisse finden, die irgendwie so eine richtige Stoßrichtung haben, wo man gemeinsam was bewegen kann und nicht so hier mal, da mal und dann eckt's hier an und dann funktioniert es da nicht. Das sorgt eben auch für so ein unsicheres Investitionsklima. Und ehrlicherweise mit diesen Vorschlägen, auch wenn ich eben gesagt habe, die sind jetzt nicht der gedachte Tritt vors Schienbein für die Koalitionspartner, aber einfacher werden Entscheidungsfindungen dadurch auch nicht.
Wollte ich auch gerade sagen. Also Stichwort Kompromisse, da ist dieses Papier wahrscheinlich eine schwierige Grundlage für. Ann-Kathrin, danke dir wie immer.
Sehr gerne.
Das war die große Nachricht vom Wochenende.
Es war ein großer Moment im US-Repräsentantenhaus. Kongressabgeordnete jubelten und schwenkten Ukraine-Fähnchen, als das Abstimmungsergebnis verkündet wurde.
Das ca. 61 Milliarden schwere Militärhilfspaket für die Ukraine wurde nach monatelanger Blockade dann doch noch freigegeben. Der ukrainische Präsident war super froh, super dankbar und auch ja, viele deutsche Politiker waren erleichtert. Aber einige, zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die haben dann auch gesagt.
Was ganz wichtig ist, das heißt eben nicht für uns, hey super, Amerikaner haben das jetzt gemacht und wir gehen jetzt mal in die Flachatmung und Entspannung über, sondern das ist für uns ein Zeichen dessen, dass die europäischen Staaten mehr, deutlich mehr machen müssen.
Die Querelen innerhalb der USA, wie das alles dazu gekommen ist, das wurde viel diskutiert, deshalb lassen wir das jetzt mal ein bisschen beiseite. Wer sich damit nochmal genauer auseinandersetzen will, da gibt's gute Analysen, zum Beispiel von unserer USA-Korrespondentin Doris Simon. Das findet man alles bei uns in der DLF-Audiothek-App. Wir wollen jetzt nochmal genauer gucken, was bedeutet diese Militärhilfe konkret für den weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine. Und wir wollen in dem Zusammenhang auch darüber sprechen, was bringt das eigentlich, wenn alle Seiten immer mehr Geld für Militär und für Rüstung aufwenden. Also so eine Aktions-Reaktionsspirale. Das passiert nämlich gerade laut aktuellem Bericht des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI, der heute veröffentlicht wurde. Und um das alles zu besprechen, habe ich mir einen Experten an die Seite geholt. Und das ist Sönke Neitzel. Er ist Professor für Militärgeschichte an der Uni Potsdam, kennt sich aber auch mit dem aktuellen Geschehen in der Ukraine sehr gut aus. Herr Neitzel, können Sie uns noch mal schildern, welche Form der militärischen Unterstützung umfasst dieses 61 Milliarden Dollar Paket jetzt?
Also das ist ganz im Wesentlichen für die Munitionslieferungen. Das ist ja das größte Problem für die Ukraine, die berühmte 155 Millimeter Munition. Aber auch Raketen sind darunter und insgesamt ein Drohnenluftabwehr. Insgesamt ist es ein Paket, was der Ukraine sicherlich sehr helfen wird. Auch weil jetzt zum Beispiel Patriot-Raketen dabei sind, die wir für die Flugabwehr brauchen, weil diese Attack-Raketen, die man zur Bekämpfung weitreichender Ziele braucht. Wichtiges Paket, wichtiger Schritt. Allerdings ist die große Frage, was wird damit eigentlich erreicht? Mhm. Für mich ist der zentrale Punkt eigentlich, kann man mit diesem Paket den Krieg irgendwie eine Wendung geben? Nein, kann man nicht. Und man muss ein bisschen, gehen wir vielleicht noch darauf ein, jetzt in unserem Gespräch, die Frage, wie kann man diesen Krieg überhaupt dann zu Ende bringen und welchen Beitrag kann dieses Paket dazu leisten? Aber erstmal ist es eine große Erleichterung. Es ermöglicht, glaube ich, der Ukraine zumindest das Durchhalten in diesem Jahr.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist eine große Hilfe, wird gleichzeitig nicht die Wende bringen, nicht die Kräfteverhältnisse grundlegend verändern. Warum nicht? Sie haben jetzt aufgezählt, was da alles drin ist, viel Munition, auch ja. Attackams-Raketen. Warum kann das die Dynamik dieses Krieges nicht grundlegend verändern?
Weil es eine Frage der Mathematik ist. Also wenn wir mal sehen, was die Ukraine wirklich benötigt, sind das etwa 6 Millionen Artilleriegranaten im Jahr und so weiter und so weiter, auch an Luftabwehrraketen entsprechende große Mengen. Das umfasst dieses Paket nicht, so groß ist das nicht. Also man kann eigentlich ausrechnen, was braucht die Ukraine mindestens sagen wir mal, um die Russen aufzuhalten. Was braucht es aber, um die Russen so zu schwächen, dass sie vielleicht Friedensverhandlungen zustimmen müssen oder zumindest einem Waffenstillstand? Was kann sie so schwächen, dass sie eine schlechtere Position haben, dass auch die Ukrainer vielleicht Gegenangriffe machen können, die ihre Position stärken? Das ist letztlich in einem Abnutzungskrieg eine Sache der Mathematik. Und diese Rechnungen werden, glaube ich, nicht wirklich vorgenommen, weil das würde bedeuten, dass die USA, auch Europa, der Westen zusammen noch viel mehr liefern müssten, um Russland ja an die Wand zu produzieren.
Okay, also das ist eine Frage jetzt auch mit Blick auf dieses USA-Paket, ist eine Frage der Quantität, genau, und nicht der Frage, wie viel Abwehrwaffen oder wie viel Offensivwaffen geliefert werden.
Genau, also natürlich ist auch die Qualität wichtig. Die Patriot ist eine wichtige Rakete in der Flugabwehr. Sie kann noch sagen Raketen zerstören. Die Attack-Cam-Raketen sind sagen wichtig. Also Qualität spielt schon eine Rolle. Das ist schon klar. Da müssen wir auch nochmal genau sehen, welche Attack-Cam-Raketen werden geliefert. Liefern die USA jetzt welche mit größerer Reichweite und so. Aber letztlich ist es eine Frage der Quantität. Mhm. Und weil es ein Abnutzungskrieg ist, es wird keinem Land, weder den Russen noch den Ukrainern, gelingen, jetzt irgendetwas Überraschendes zu tun, was die anderen völlig aushebelt, sondern ist die Frage, wer sich eigentlich dann wie so ein Stier, der jetzt sagen auf eine Armee zurennt, durchsetzen kann. Und das ist eine Frage der Mathematik, für die es auch viele andere Grundlagen gibt, die aus den Weltkriegen, aus anderen großen Konflikten. Und ich glaube, dass Russland mit dem Scheitern des ersten Überraschungsangriffes diese Erfahrung gelernt hat, dass sie jetzt ihre Wirtschaft nicht völlig auf Kriegswirtschaft umgestellt haben, aber doch sehr erheblich investieren. Wenn man das auf Kaufkraft umrechnet, sind das 400 Milliarden Euro, die sie investieren in diesem Jahr in Rüstung. Und damit outproducen sie eigentlich die Europäer. Und das kann eigentlich ja nicht sein, weil sie natürlich eine viel kleinere Wirtschaftskraft haben als die EU. Und eigentlich müssten die Europäer jetzt ein ähnliches 60-Milliarden-Paket verabschieden und müssten einen Plan auflegen, einen strategischen Plan. Wie will man eigentlich diesen Krieg in der Ukraine gewinnen oder zu einem für die Ukraine glücklichen Ende bringen? Und das hat sehr viel mit Zahleninvestment zu tun. Und ich glaube, dass in Deutschland, aber auch noch in den USA, die Leute letztlich den Kopf in den Sand stecken.
Ich würde Sie gerne nach dieser mathematischen Logik gleich nochmal fragen, weil da gibt es ja auch viele Menschen in Deutschland, die da ja durchaus eine andere Position haben zu dieser Aufrüstung. Ich wollte aber noch eine Zwischenfrage zu den Attackams-Raketen stellen, die Biden jetzt in Aussicht gestellt hat. Das wären ja, wenn ich richtig verstanden habe, Raketen, die in der Lage sind, Ziele anzugreifen, die auch relativ weit weg sind. Also sowas, was zum Beispiel auch deutsche Taurus-Marschflugkörper könnten, die Olaf Scholz ja genau aus dem Grund immer nicht an die Ukraine liefern möchte, weil er das für eine Eskalationsgefahr hält. Wie sehen Sie das?
Also jetzt müssen wir erstmal sehen, ob sie das wirklich tun. Es war jetzt sagen in der Presse zu lesen, dass auch reichweitengesteigerte Attackams geliefert werden mit bis zu 300 Kilometer Reichweite. Jetzt warten wir mal ab, ob das wirklich so auch passiert. Und dann ist interessant, wie die eingesetzt werden. Ich, mit diesen Raketen könnte man wohl auch die Frage, ob man die in die Kertschbrücke zum Beispiel zerstören kann. Ich muss mir das nochmal auf der Karte ansehen. 300 Kilometer ist da möglicherweise auch noch zu knapp gerechnet, aber man kann auf jeden Fall viel tiefer in das Hinterland der russischen Front wirken. Aber Olaf Scholz hat seinen Entschluss meines Erachtens so getroffen, dass er daran nicht mehr rütteln kann. Also er sitzt so hoch auf dem Baum, dass es für mich sehr erstaunlich wäre, wenn er jetzt nach dieser Lieferung sagen würde, April, wir liefern jetzt den Taurus doch nicht. Also da spielt die USA eine Rolle, es ist ein Teil seines Argumentes. Wir wollen nicht Dinge liefern, die die USA auch nicht geliefert haben. Und das kann man immer sagen, die Attack-Raketen, wenn das Raketenwerfer verschossen, das ist was anderes als der Taurus. Und solche Marschflugkörper hat eben die USA jetzt auch nicht geliefert. Und dann haben wir ja die ganze innenpolitische Debatte, dass eben ein Teil der Bevölkerung und sowieso wahrscheinlich ein Großteil der Fraktion, der SPD-Fraktion sagt, wir wollen es gar nicht, dass eine solche Waffe geliefert wird. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt an Olaf Scholz' Haltung etwas ändert.
Es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die sehen das sehr kritisch, diese Aufrüstung. Und die sagen, es wurde nun schon immer mehr und immer mehr geliefert an Militärhilfe. Und jedes Mal wurde gesagt, das müssen wir jetzt machen, um Russland sozusagen in die Defensive zu bringen. Und es ist nie passiert. Und jetzt sagen sie auch wieder, die 61 Milliarden Dollar aus den USA, die reichen nicht. Die reichen immer noch nur, um so eine Pattsituation aufrechtzuerhalten. Und wir müssen viel mehr machen. Wer sagt denn, dass immer neue Militärhilfe da irgendwas ändert, wenn es bisher auch nie eingetreten ist, dieses Versprechen?
Naja, man kann natürlich sagen, man liefert keine Waffen in die Ukraine, dann wird es diesen Staat nicht mehr geben. Dann ist auch Frieden zumindest erstmal. Diese Haltung kann man haben, die wird in der Friedensbewegung ja auch vertreten. Bisher können wir als Erfolg sagen, weil natürlich auch Herr Stegner und andere sagen, seht ihr, ne, wie sie eben auch argumentiert haben, hat ja doch nichts gebracht. Naja, die Ukraine gibt's immerhin noch. Da würde ich sagen, es hat sehr viel gebracht. Die Ukraine ist nicht untergegangen. Als Staat gibt's sie noch. Und eines der zentralen Ziele dieser Waffenlieferung ist ja, die Ukraine als Staat zu erhalten. Das ist schon mal eigentlich das Ziel. Solange es sie als Staat gibt, als überlebensfähigen Staat, hat die Ukraine, sagen, den Krieg nicht verloren. Und das Denken, das auch aus Ihrer Frage sagen deutlich wird, ist ja, jetzt liefern wir was und dann ist fertig, dann ist rum. Dann frieren wir den Konflikt ein, dann können wir uns wieder dem Heizungskostengesetz zuwenden, der Bundesliga oder irgendwelchen anderen Fragen. Mhm. Nur so funktioniert leider dieser Krieg nicht, denn Putin hat überhaupt gar kein Interesse an einem Friedensschluss. Er will die Ukraine als Staat vernichten, zerstören. Und was dann weiterkommt, wissen wir nicht, aber dann, es gibt auch Ambitionen, die er ja formuliert hat, die durchaus weitergehen. Und warum sollte er jetzt sagen, auf die westlichen Ängste eingehen und sagen, wir haben gerade keine Lust, Krieg zu führen, aus verständlichen Gründen, und darauf geht Putin ein? Nein, das wird er natürlich nicht tun. Das heißt, in dem Moment, wo wir nachlassen mit der Unterstützung, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Und man muss trotzdem natürlich die Frage dann stellen, die ist ja auch berechtigt, wie kann dieser Krieg zu Ende gebracht werden? Und ein Abnutzungskrieg kann eben nur dann zu Ende gebracht werden, wenn die Ukraine so viel Waffen und Munition bekommt, dass Putin sich dauerhaft eine blutige Nase holt oder sie gar in die Lage versetzt wird, Gebiete zurückzuerobern, oder zumindest dieser Krieg so kostspielig wird für Putin, dass er auch innenpolitisch Probleme bekommt. Also dass man natürlich die Kerchbrücken zerstört, dass man natürlich das Hinterland jetzt auch dieser besetzten Gebiete sozusagen angreift, dass es klar ist, dass die auch durch eine vielleicht waffentechnische Überlegenheit, dass die Russen nicht in der Lage sind, vorzumarschieren. Und nur dann hat man überhaupt eine Chance.
Und könnten Sie das, ich glaube, es ist schwer, aber könnten Sie das qualitativ und quantitativ mal so ein bisschen umreißen, was das bedeuten würde, wenn jetzt zum Beispiel diese 61 Milliarden aus den USA gerade so reichen, um so ein Patt aufrechtzuerhalten? Was bräuchte man denn dann, um das zu erreichen, was Sie jetzt gesagt haben?
Da müssten Sie den NATO-Oberbefehlshaber Herrn Cavoli fragen, okay, der wahrscheinlich der Einzige ist, der das wirklich mal ausgerechnet hat, wenn er es halt überhaupt ausgerechnet hat. Das wäre falsch, wenn ich Ihnen dann eine Zahl nennen würde, weil ich habe die Informationen über die Lage an der Front nicht, über die Lage in der Ukraine nicht. Aber nur als Zahl, wenn die Russen 400 Milliarden Euro umgerechnet in ihre Kaufkraft investieren und wir als Europäer unsere Verteidigungshaushalte zusammenzählen, das nicht tun, dann haben wir ein Problem in Europa. Und die Zahlen müssten natürlich insgesamt höher sein. Und wir sehen das ja, allein die Debatte um das 2%-Ziel, was wir jetzt in Deutschland haben, und das sind andere ja ähnlich zurückhaltend. Wir haben im Kalten Krieg immer 20% des Haushalts für Verteidigung ausgegeben. Jetzt sind es 10%. Ich glaube nicht, dass wir die Frage, ob wir 2% erreichen nach dem Sondervermögen, dass wir das irgendwie lösen in dieser Legislatur. Und das ist genau der Punkt von Europa. Wir debattieren, wir sehen auch eine Gefahr. Aber eigentlich sind wir nicht bereit, und das nicht nur in Deutschland, die politischen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Mhm. Weil es könnte ja auch sein, dass Putin scheitert, und dann ist das, dann können wir uns diesen Stress, sage ich jetzt mal, auch sparen. Ich glaube, dass die Wahrnehmung, wie ernst die Lage ist, eigentlich noch nicht da ist, und auch jetzt durch dieses Hilfspaket aus den USA immer noch die Hoffnung ist, naja, letztlich werden die Amerikaner das schon für uns machen. Mhm. Und die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Ukraine zusammenbricht? Ich glaube nicht, dass sich diese Frage ernsthaft im Kanzleramt beantwortet wird, weil man das, glaube ich, schlicht ausschließt. Und das halte ich für einen Fehler.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, das passt sehr gut auch zu dem SIPRI-Bericht, der heute erschienen ist, zu weltweiten Militärausgaben. Da gibt's wieder einen Allzeithoch, also überall, nicht nur im Westen, nicht nur in Russland, gehen die Militärausgaben hoch. Und da gibt es auch viele Menschen, die das sehr gefährlich finden und sagen, die NATO, die gibt ja eigentlich schon ein Vielfaches für Militär und Verteidigung aus gegenüber Russland, wenn man das jetzt mal in absoluten Zahlen gegenüberstellt. Also wenn man militärisch zigfach eigentlich schon so überlegen ist, warum reicht das nicht? Was bringt das, wenn man da jetzt immer noch zig Milliarden drauflegt?
Also das ist mit der Überlegenheit so eine Sache. Ne? Also wir müssen ja das letztlich nicht nur die reinen Dollar- und Eurozahlen sehen, sondern wir müssen das in der jeweiligen Kaufkraft sehen. Also was produziert ein Land mit einem Euro, einem Dollar an Kampfkraft? Das ist das Entscheidende, nicht die reinen Zahlen. In Russland kostet ein Panzer halt viel weniger, verdient auch ein Soldat viel weniger. Und Russland kann mit 100 Milliarden Euro viel mehr an militärischer Kampfkraft auf die Kette setzen, als das die Europäer können. Mhm. Das ist eben das Entscheidende. Auch mit 2%-Ziel und so weiter, das führt dann insofern in die Irre, wozu sind die NATO-Streitkräfte eigentlich in der Lage? Und wenn wir mal sehen, wozu die Europäer nicht in der Lage sind, dann sehen wir eben, wir geben sehr viel Geld aus. Aber dieses Geld, es wird auch nicht sehr effizient ausgegeben. Und es gibt eben nach wie vor zu wenig Munition, zu viel Typen und so weiter und so weiter. Und mit der Kampfkraft ist es so eine Sache. Es ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Die NATO, auch die europäischen NATO-Staaten könnten sehr wohl kämpfen und das NATO-Territorium verteidigen, aber nicht sehr lange. Und sie haben eine technologische Überlegenheit in vielen Bereichen. Hat sich ja gezeigt. Und es sind noch gar nicht alle Waffensysteme im Einsatz, über die NATO verfügt. Das hat aber auch nicht seinen Preis. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, und das kritisiert, zu Recht kritisiert, die Rüstungsausgaben gehen hoch, es wäre natürlich viel sinnvoller, wenn das in Bildung, Armutsbekämpfung, Infrastruktur ausgegeben würde. Ich finde eigentlich eine Armee sympathisch, die sich selbst abschafft, weil wir sie nicht mehr brauchen. Nur wir sind, ich glaube, wer so argumentiert, hat, glaube ich, immer noch nicht verstanden, in welcher Zeit wir leben. Und ich würde das schon als Historiker mit den 30er Jahren vergleichen. In dieser Zeit hatten wir drei Revisionsmächte, die Japaner, die Italiener, dann das Deutsche Reich, die versucht haben, die damalige Weltordnung aus den Angeln zu heben. Und heute haben wir auch drei Revisionsmächte, nämlich China, den Iran und Russland, die genau dasselbe aus meiner Sicht, und das wird eigentlich von allen Sicherheitsexperten geteilt, deren Ziel es ist, diese Weltordnung aus den Angeln zu heben. Mhm. Und das machen sie mit Wirtschaftspolitik, wenn wir an China denken, aber das machen sie ganz stark auch mit Investitionen in Rüstung. Wenn wir sehen, wie weit die Chinesen aufrüsten, in ihrer Marine zum Beispiel, ist das eben exponentiell. Da wird jedes Jahr, werden so viele Schiffe sagen, in Dienst gestellt, wie die EU Kampfschiffe hat. Und darauf nicht zu reagieren, zu sagen, ja, Rüstung ist eben was Schlechtes, kann man tun. Dann werden die Weltgeschicke aber eben von China geleitet. Weil at the end of the day spielt natürlich militärische Macht in der internationalen Politik eine ganz zentrale Rolle.
Okay, also ich verstehe Sie jetzt auch so, dass Sie sagen, in dieser aktuellen Weltlage ist es im Grunde alternativlos aufzurüsten, sich an dieser Aufrüstungsspirale zu beteiligen. Ich komme trotzdem noch mal darauf, was die Forscher des SIPRI-Zentrums sagen. Die sagen ja, im Grunde wird dadurch mittelfristig die Welt nicht sicherer, sondern unsicherer. Sehen Sie auch als Historiker in mittlerer Frist noch mal die Chance auf irgendeine Art gemeinsamer Abrüstung? Oder vielleicht anders, was müsste passieren, auch aus historischer Erfahrung, damit in so einer Situation wie jetzt alle Staaten sagen, das bringt eigentlich niemandem von uns was, wenn uns das Geld für Bildung fehlt und wir uns alle gegenseitig hochrüsten?
Also ich würde immer argumentieren, dass, was die SIPRI-Kollegen gesagt haben, schlicht historisch falsch ist. Leider ist es ja so, dass viele ohne historische Bildung argumentieren. Und als wenn wir nur in den Kalten Krieg schauen, ist die Welt letztlich sicherer geworden dadurch. Und es ist kein Krieg ausgebrochen. Gott sei Dank, keine nukleare Eskalation. Und sicherlich mehr Waffen fördern auch das Potenzial für militärische Konflikte. Aber darauf zu antworten, indem man nicht rüstet, halte ich aus historischen Gründen, können wir viele Beispiele nehmen, nicht für sehr weise. So, kommt ein Moment, wo wir dann sagen, es wird abgerüstet. Ja, ich meine, dieser Moment kann immer kommen. Wer hätte gedacht im Kalten Krieg, dass wir sowas wie 1989-90 erleben, wo die große Hoffnung da war, wo die NATO massiv abgerüstet hat und alle Staaten massiv abgerüstet haben, mit Ausnahme der USA und China. Und also natürlich kann das wieder kommen. Keiner von uns kann die Zukunft voraussagen. Und die Welt mag in 20 oder in 30 Jahren völlig anders aussehen. Das hängt ja auch eben entscheidend von der Entwicklung in Russland und China ab. Nur zu glauben, dass man mit Kanzlerbesuchen die Chinesen überzeugen könnte, dass es doch besser ist, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Wir sehen, dass das keinen Erfolg hat. Dass es sagen, Illusionen sind, wer sich solche Ideen sagen, irgendwie hat. Und der Westen sollte sich als eine wehrhafte Demokratie erweisen, wehrhaft nach innen, aber eben auch wehrhaft nach außen. Und das zeigen ja auch die Erfahrung der 30er Jahre, die Appeasement-Politik war eben auch ein Mittel der Briten und der Franzosen, um Zeit zu gewinnen, in der sie aufgerüstet haben. Also leider ist es Aktion-Reaktion. Leider ist das so. Ich würde mir auch eine andere Entwicklung wünschen, eine Idee einer liberalen Weltordnung auf Menschenrechte basierend, auf freien Handel. Aber China, Russland und der Iran finden eine solche Ordnung nicht sehr attraktiv und sie gehen dagegen an mit Waffengewalt. Also, und da muss der Westen auch eine entsprechende Antwort finden, leider.
Herr Neitzel, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Das waren zwei große, umfangreiche Themen heute. Die weltweite Aufrüstung, die konkreten Auswirkungen der Militärhilfe aus den USA für die Ukraine und dann noch das Papier der FDP mit vielen Forderungen, die teilweise ganz schön für Empörung sorgen. Deswegen mache ich es jetzt an der Stelle ganz kurz zum Schluss. Barbara Schmidt-Matern und ich, Josephine Schulz, wir waren heute das Team und wir sagen vielen, vielen Dank an alle fürs Zuhören und noch ganz kurz die Mailadresse für Feedback, dertag@deutschlandfunk.de. Das war's. Danke. Ciao.